Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die US-Regierung hat eine Wende in ihrer Nahostpolitik eingeleitet. Israelische Siedlungen im Westjordanland würden nicht länger per se als völkerrechtswidrig betrachtet, erklärte US-Außenminister Pompeo. Die EU, Russland und die Vereinten Nationen kritisierten die Entscheidung. Der Schritt reiht sich ein in eine Serie von pro-israelischen Beschlüssen der Trump-Regierung. Israel hatte das Westjordanland und Ostjerusalem 1967 erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser wollen auf dem Gebiet einen unabhängigen Staat gründen.
Eine Wende in der US-Nahostpolitik. Die Trump-Regierung hat die umstrittenen jüdischen Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland neu bewertet. Anders als die Vorgängerregierungen der vergangenen 4 Jahrzehnte kommt US-Außenminister Pompeo zum Schluss: Die Errichtung von israelischen Siedlungen im Westjordanland ist nicht grundsätzlich völkerrechtswidrig. Die USA fordern Israelis und Palästinenser auf, den endgültigen Status von Siedlungen im Westjordanland in Verhandlungen zu klären. Seit dem Sechstagekrieg 1967 kontrolliert Israel das Westjordanland, das zuvor von Jordanien besetzt war. Israel betrachtet die meisten heutigen Siedlungen als legal. Dem widersprechen die Palästinenser. Sie beanspruchen das umstrittene Gebiet und Ostjerusalem für die Gründung ihres angestrebten Staates Palästina. Israels Premier Netanyahu, hier an der Seite von Siedlern in Gush Etzion im Westjordanland, begrüßt den Kurswechsel der USA. Die Trump-Regierung hat einen historischen Fehler korrigiert und steht damit auf dem Boden von Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Palästinenserführung dagegen warnt vor Konsequenzen dieses so wörtlich gefährlichen Schrittes der USA. Sie schlagen dem Völkerrecht die Tür zu und öffnen Tür und Tor für Extremismus, Terrorismus, Gewalt. Auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini widerspricht der neuen US-Linie. Alle Siedlungen seien völkerrechtlich illegal. Sie unterhöhlten die Perspektiven für eine Zwei-Staaten-Lösung und dauerhaften Frieden. Israels Premier Netanyahu wertet die neue Haltung der US-Regierung als Bestätigung seiner Siedlungspolitik. In Kürze will er sich mit seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer Gantz, treffen. Der versucht derzeit, eine neue Regierung ohne Netanyahu zu bilden. Doch auch ein Premierminister Gantz steht für die Siedlungspolitik. Auch er hat die Entscheidung aus Washington ausdrücklich begrüßt.
Welche Auswirkungen hat die Entscheidung der USA auf die israelische Innenpolitik? Ein Tagesschau24-Interview dazu mit einem Nahost-Experten finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Bei den gewaltsamen Protesten im Iran sind nach Angaben von Amnesty International mindestens 106 Menschen in 21 Städten ums Leben gekommen. Glaubhafte Berichte deuteten darauf hin, dass iranische Sicherheitskräfte zahlreiche Demonstranten getötet hätten, so die Menschenrechtsorganisation. In iranischen Medien war von 9 Toten seit Freitag die Rede. Anlass der Proteste war die Erhöhung der Benzinpreise, wodurch sich die schwierige Wirtschaftslage für viele Iraner weiter verschärft hat.
Es sind wenige Informationen, die derzeit aus dem Iran nach außen dringen. Noch immer ist das Internet beinahe komplett gesperrt. Ob und wo im Iran noch protestiert wird, ist unabhängig kaum zu überprüfen. Auf Videos von gestern Nacht sind wütende Demonstranten zu sehen. Einige fordern den Rücktritt der Regierung. Ausgelöst hatte die Proteste die enorme Benzinpreiserhöhung durch den Staat. Bedingt durch US-Sanktionen und Misswirtschaft steckt das Land in einer Wirtschaftskrise. Ich selber habe 3 Jobs, um das Leben zu finanzieren. Es ist klar, dass die Menschen unzufrieden sind und jetzt einen Grund gefunden haben, diese Unzufriedenheit zu zeigen. Das macht jeder auf seine Art. Das Staatsfernsehen zeigt heute Bilder von festgenommenen Männern. Ihnen wird vorgeworfen, die Proteste im Auftrag des Auslands initiiert zu haben. Eine Hardliner-Zeitung meldet, ihnen könnte die Todesstrafe drohen. Mehr als 1000 Menschen sollen im Zuge der Proteste verhaftet worden sein. Die Vereinten Nationen zeigen sich angesichts des heftigen Vorgehens der Sicherheitskräfte besorgt. Es gibt zahlreiche Berichte, die darauf hindeuten, dass die Zahl der Toten mehrere Dutzend beträgt, vielleicht sogar noch mehr. Wir brauchen unbedingt ein klareres Bild von der Lage. Die Situation ist sehr alarmierend im ganzen Land. Die iranische Führung hält indes weiter an ihrem harten Kurs fest. Auch die Internetsperre im Land gelte bis auf Weiteres.
Mehr deutsche Investitionen in Afrika, das ist das Thema einer Konferenz mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. Es müsse der Übergang geschafft werden zu einem sich selbst tragenden Aufschwung, sagte Kanzlerin Merkel heute zum Auftakt des Treffens. Zugleich ermutigte sie afrikanische Länder, ihren Kurs für mehr Rechtsstaatlichkeit fortzusetzen. Der Compact with Africa entstand vor 2 Jahren auf deutsche Initiative. 12 afrikanische Staaten nehmen daran teil. Es geht um die Handelsbeziehungen, aber auch um bessere Lebensbedingungen.
1 Milliarde Euro hat die Kanzlerin schon vor einem Jahr für den Compact with Africa versprochen. Nach diesem Pakt sollen mehr deutsche Unternehmen in Afrika investieren, auch um dort Arbeit und Perspektiven zu schaffen. Jetzt soll das Geld auch fließen, so der Entwicklungsminister.
Mit heute startet ein Mittelstandsförderungsprogramm für Investitionen in Afrika. Die Risikoabsicherung wird verbessert und ein Markteinführungsprogramm für erneuerbare Energien. Also es gibt keinen Grund mehr zu zögern.
Zögerlich waren deutsche Unternehmen aus vielen Gründen. Diese kleine Berliner Firma etwa baut Trinkwasseraufbereitungsanlagen für Afrika. Afrikanische Kunden können die aber oft nur kaufen, wenn man ihnen bei der Finanzierung hilft. Der milliardenschwere Investitionsfonds werde künftig solche Projekte erleichtern, so Unternehmensverbände. Doch bei der Risikoabsicherung bestehe noch Handlungsbedarf.
Da muss noch viel mehr passieren. Wir sprechen über 54 Länder. Und ohne dass wir Garantien und Bürgschaften zur Verfügung stellen können, lässt sich einfach nicht ausreichend privates Kapital mobilisieren.
Deutsche Investitionen in Afrika brächten beiden Partnern Vorteile, heißt es bei der Konferenz. Zum Beispiel Äthiopien, wo Siemens ein Kraftwerk realisiert. Zum einen schaffe das Projekt vor Ort etwa 150 bis 200 Arbeitsplätze, so der äthiopische Energieminister.
Zweitens profitieren auch die europäischen Industrieländer, weil Menschen, wenn sie eine Perspektive haben, zu Hause gehen sie nicht woanders hin.
Mit einigen afrikanischen Ländern wie dem Senegal hat der Entwicklungsminister heute zusätzlich eine besonders enge Partnerschaft vereinbart. Extra Unterstützung gibt es für Korruptionsbekämpfung und mehr Rechtssicherheit vor Ort, damit deutschen Unternehmen Investitionen in Afrika künftig leichter fallen.
Bei der SPD geht die Suche nach einem neuen Parteivorsitz in die entscheidende Runde. Seit heute können die etwa 425.000 Mitglieder ihre Stimme in einer Stichwahl abgeben, entweder für das Duo Olaf Scholz und Clara Geiwitz oder aber für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Das Ergebnis soll am 30. November feststehen. Im Dezember hat dann ein Parteitag das letzte Wort. Mit einer Großrazzia in 5 Bundesländern und in den Niederlanden sind Ermittler gegen illegale Finanztransfers vorgegangen. Dabei wurden 62 Objekte durchsucht. Es geht nach Angaben des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen um ein System des sogenannten Hawala-Banking. Auf diese Weise sei mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro in andere Staaten verschoben worden, vorbei am legalen Bankensystem.
Beamte tragen heute Abend Kisten voller Goldbarren und Bargeld aus diesem unscheinbaren Haus in der Duisburger Innenstadt. Von hier aus wurde das Netzwerk zum Teil gesteuert, so die Ermittler. Hauptverdächtiger soll ein lokaler Goldhändler sein. Gegen 6 Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen.
Hier wird ein Ermittlungsverfahren geführt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ein sogenanntes Hawala-Banking-System installiert und betrieben zu haben.
Hawala wird in Regionen mit wenig entwickelten Bankensystemen für Geldüberweisungen genutzt. Hierzulande ist diese Form des Geldverschiebens aber illegal. Dabei wird Bargeld in Deutschland an Person A übergeben. In einem anderen Land kann Person B dann den Betrag mit einem Codewort abholen, ohne dass Banken beteiligt sind. Die Ermittler stießen auf eine Finanzparallelwelt. Mit dem angenommenen Bargeld soll in großem Stil Gold gekauft worden sein. Allein in Duisburg wurde heute Gold im Wert von mehreren Millionen Euro vorgefunden.
Es ist ein System, mit dem Geldströme ins Ausland gebracht werden sollen und wir wissen nicht woher. Also eine völlig unkontrollierte und auch nicht erfassbare Möglichkeit, Gelder weltweit zu verteilen. Und das ist illegal.
Mehr als 200 Millionen Euro sollen ohne die nötige Banklizenz vor allem in die Türkei geflossen sein. Rund ein Jahr lang hatten die Ermittler nach Informationen von WDR, NDR und SZ das Netzwerk observiert.
Ich glaube, das ist heute ein sehr erfolgreicher Tag gewesen, um tatsächlich dieses Phänomen einmal nach oben zu spülen und auf der anderen Seite auch, um wirklich Vermögenswerte im Millionenbereich beschlagnahmen zu können.
Es gibt Hinweise, dass Hawala-Banking für Geldwäsche, aber auch für Terrorismusfinanzierung genutzt wird und auch, dass auf diese Weise Geld in die umkämpften Regionen Syriens geflossen ist. Die heutige Großrazzia gilt als erster Erfolg einer Taskforce Nordrhein-Westfalens im Kampf gegen organisierte Kriminalität.
Die NATO will den Weltraum zum eigenständigen Einsatzgebiet erklären. Generalsekretär Stoltenberg sagte heute in Brüssel, etwa 1000 Satelliten der Bündnispartner sollten so besser geschützt werden. Die Satelliten dienen zum Beispiel als Frühwarnsystem oder der Navigation bei Einsätzen und gelten als potenzielle Angriffsziele. 2016 hatte die NATO neben Boden, Luft und See bereits den Cyberspace zum Operationsgebiet erklärt. Seitdem können auch Hackerangriffe den Bündnisfall auslösen. In Hongkong harren noch immer Demonstranten auf dem umkämpften Unicampus aus. Regierungschefin Lam drohte ihnen ein hartes Durchgreifen an, sollten sie das Gelände nicht freiwillig räumen. Seit gestern haben bereits hunderte Aktivisten die von Polizeikräften umzingelte Hochschule verlassen. Die meisten wurden festgenommen. In den vergangenen Tagen war es rund um das Campusgelände der Polytechnischen Universität zu massiven Ausschreitungen zwischen Polizei und Regierungsgegnern gekommen.
Emotionale Szenen auf dem umkämpften Campus. Minderjährige Demonstranten werden von ihren Eltern abgeholt. Sie dürfen nach Hause, doch ihre Personalien werden von der Polizei aufgenommen. Ihnen droht bis zu 10 Jahre Haft. Immer noch verschanzen sich hier auf dem Campusgelände etwa 50 Menschen. Sie haben Angst vor der Polizei, der sie nicht vertrauen. Manche hoffen durch Flucht einer Strafe zu entgehen. Auf einer Pressekonferenz fordert Regierungschefin Carrie Lam die Demonstranten zur Aufgabe auf. Sie müssen die Gewalt stoppen und die Waffen niederlegen und den Anweisungen der Polizei folgen. Eine für den Abend angekündigte Demonstration fällt aus. Stattdessen Vorbereitungen für morgen. Dann wollen sie die Stadt durch Straßenblockaden lahmlegen, provozieren, um Gehör zu finden. Wenn die Regierung zumindest versuchen würde, auf uns einzugehen, die Position der Bevölkerung zu verstehen, dann würden wir all das hier nicht machen.
Auch wenn die meisten Demonstranten nun das Universitätsgelände verlassen haben, eine Lösung für die Situation in Hongkong ist das nicht. Die Demonstranten wollen mit immer größerer Entschlossenheit und Gewaltbereitschaft ihre Regierung dazu zwingen, auf ihre Forderungen einzugehen. Die Regierung auf der anderen Seite macht deutlich, dass sie eine Lösung nur durch härteres Eingreifen der Polizei sieht. Die beiden Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Die schwedische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen WikiLeaks-Gründer Assange wegen mutmaßlicher Vergewaltigung eingestellt. Zwar hielten die Ermittler die Klägerin für glaubhaft, doch reichten die Beweise für eine Verurteilung nicht aus, hieß es. Der Vorfall liege mittlerweile 9 Jahre zurück. Assange hatte die Vorwürfe stets bestritten. Seit Mai sitzt er in Großbritannien eine Haftstrafe ab. Die USA fordern noch immer seine Auslieferung wegen Geheimnisverrats. Die Anhörung dazu ist für Februar angesetzt. In Österreich scheint sich die Lage nach den heftigen Unwettern der vergangenen Tage vorerst zu stabilisieren. Schlammlawinen und Erdrutsche haben im Salzburger Land, in Kärnten und Tirol ihre Spuren hinterlassen. Tausende Helfer waren im Einsatz. Einen Schaden von fast 10 Millionen Euro schätzt allein das Land Tirol. Heute konnten erste Aufräumarbeiten beginnen. Am Abend wurden in Kärnten und Osttirol jedoch weitere Schnee- und Regenfälle erwartet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 20. November.
Schwache Luftdruckgegensätze bestimmen unser Wetter. Dabei bleibt es vielerorts trübe, aber auch überwiegend trocken. Heute Nacht ist es meist wolkenverhangen, hier und da finden die Sterne ein paar Lücken, stellenweise fällt leichter Regen, oberhalb von etwa 400 Metern auch Schnee. Am Tag hat die Sonne gegen das zähe Novembergrau nur selten eine Chance, am ehesten noch vom Westen bis in die Mitte sowie im höheren Bergland. Im Norden und Osten regnet es gebietsweise etwas. Dort heute Nacht 2 bis 5 Grad, sonst oft Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen kühler 1 Grad im Dauernebel bis 10 Grad in der Lausitz. Auch am Donnerstag meist grau in grau im Westen und im südlichen Bergland auch mal Sonnenschein, im Osten stellenweise etwas Regen. In den folgenden Tagen ändert sich an dem meist trüben und trockenen Wetter wenig.
Um 22.15 Uhr sehen Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Schlagabtausch vor der Wahl in Großbritannien. Im Fernsehduell trifft Boris Johnson auf Labour-Chef Corbyn. Und Schulfach E-Sport, warum schwedische Schulen Computerspiele unterrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.